Transformation to Go, der Podcast von Kraus & Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema Ändere die Rahmenbedingungen und nicht die Mitarbeitenden mit unseren beiden Experten Michael Habeckhorst und Katharina Geistmann. Viel Spaß!
Hallo, grüß dich, Michael.
Hallo, Katharina.
Ich habe dir heute die Frage mitgebracht, wieso Mitarbeiter manchmal nicht das machen, was ich als Führungskraft meine, was das Richtige ist, was sie eigentlich tun sollten. Bevor wir da jetzt aber ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, willst du erstmal ein paar Worte zu dir sagen. Was sollten die Zuhörer über dich wissen hier für diese Podcast-Folge?
Was interessant ist, glaube ich, zu wissen, ist das, was ich natürlich grundsätzlich mache. Ich begleite Unternehmen dabei, ihre Produktivität zu steigern und ihre Performance zu erhöhen. Und dabei nutze ich die Denkwerkzeuge und die Methoden und Tools aus dem ganz klassischen Lean-Management, aus dem agilen Projektmanagement und aus der Systemtheorie oder systemtheoretischen Organisationsentwicklung. Und ich glaube, dieser Mix an Denkwerkzeugen, Methoden, Vorgehensweisen ist das, was es interessant macht und das, was eine sehr hohe Wirksamkeit bei Veränderungsprojekten erzeugen kann.
Okay, dann steigen wir mal ein in das Thema. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass Dinge im Unternehmen vereinbart werden, aber jetzt nicht unbedingt so gelebt werden, wie sie vereinbart wurden. Also mal als Beispiel, viele Unternehmen haben beschrieben, wie manche Dinge einfach ablaufen sollen innerhalb des Unternehmens mit Hilfe von Prozessbeschreibungen. In der Realität sieht es dann aber ganz anders aus und da ist es dann so, dass die Mitarbeiter die Prozesse nicht befolgen in Anführungsstrichen oder halt nicht so leben, wie es beschrieben ist. Und fürs Audit wird es dann manchmal ein bisschen wieder aufpoliert und wieder so hochgebracht und so weiter. Und wenn das Audit dann vorbei ist, dann verfallen sie wieder in das vorherige Muster. Und als Führungskraft kann man sich dann ja oft auch frustriert fragen, wieso ist es denn so? Wir haben doch was vereinbart. Ich habe doch mit meinen Mitarbeitern besprochen, wie es funktionieren soll. Was in der Welt bringt die dazu, anders zu handeln? Kannst du mir das erklären?
Also ich kann es versuchen, dir zu erklären oder auch den Zuhörern zu erklären anhand der sozialen Systeme oder der Systemtheorie. Das sind Phänomene, die ich in meiner Vergangenheit als Berater auch immer wieder gesehen habe, erlebt habe und auch heute noch natürlich viel erlebe und sehe. Man spricht dann schnell oder diese Brücke, die man sich da bauen kann, dass man den Sinn im Unsinn sucht. Und was ich damit meine ist, aus Sicht der Führungskraft ist das häufig unsinnig, wie sich einzelne Mitarbeitende verhalten. Aber wenn ich mich jetzt in die Position des Mitarbeitenden oder der Mitarbeiterin versetze, dann macht es auf einmal Sinn, sich so zu verhalten. Ein Beispiel zu nennen, ich habe einen Kunden, die bauen Tiny Houses und der eine Kollege, ich will mal sagen, also der Chef nimmt es so wahr, als wenn er quasi boykottiert oder absichtlich sich anders verhält, wie er es eigentlich möchte, wie der Chef es möchte. Und da habe ich einfach mal die Frage gestellt, was glaubst du denn, worauf er hinweisen möchte? Und da meinte der Geschäftsführer sofort, ja, er will mir zeigen, dass ich schlecht plane. Und dann kommt so die Rückfrage, und ist das gerechtfertigt? Da hat der Geschäftsführer dann geantwortet, ja. Mhm. Weil sie immer wieder Probleme haben, dass Material nicht zur richtigen Zeit zur Verfügung steht. Also dass es zu spät bestellt wird. Und da müssen die Mitarbeitenden immer wieder Workarounds schaffen oder improvisieren. Erst andere Arbeiten vorziehen, was aber ein erheblicher Mehraufwand ist. Dann fangen die an, Sachen zu machen. Dann müssen sie das wieder wegstellen. Dann kommt die Ware, die sie wirklich brauchen. Zum Beispiel die Fenster, sage ich mal. Und dadurch entsteht ein enormer Mehraufwand. Und dieser Mitarbeiter will einfach durch sein Verhalten, dass er sich teilweise weigert, manchmal denkt man schon, das ist wirklich Arbeitsverweigerung, aber dass er sich teilweise weigert, zu improvisieren. Wo der Chef sagt, hey, improvisieren gehört doch dazu. Und der Mitarbeiter sagt, hey, improvisieren ist nicht mein Ding. Und das sind solche Themen. Jetzt kann ich natürlich sagen, die Persönlichkeit des Mitarbeiters passt nicht zum Unternehmen, weil wir brauchen Mitarbeiter, die improvisieren. Oder ich kann mir überlegen, was ist denn das wahre Problem in diesem Falle? Und in diesem Falle, das ist ja noch ein einfaches Beispiel, ist es einfach das Problem, dass die Ware zur falschen Zeit kommt. Und Wenn ich jetzt an den Mitarbeiter schraube, dann werde ich das Problem nie lösen. Also ich muss den wahren Ursprung, nämlich ich muss mir vielleicht mal überlegen, wie schaffe ich es, dass ich frühzeitig das Material bestelle. Und dann wird sich das Verhalten des Mitarbeiters auch ändern. Der Gedanke, der da so ein bisschen hintersteckt, der kommt von Kurt Lewin. Ist nicht ganz neu, also kommt auch aus den 1960er Jahren. Das sagt man so, wovon ist eigentlich das Verhalten der Mitarbeitenden abhängig? Und das ist einmal abhängig von der Persönlichkeit. Ja, also der Punkt ist schon da und der ist auch, hat auch ein gewisses Gewicht. Aber der viel größere Hebel ist in meinen Augen das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, sind einfach die Verhältnisse. Die Verhältnisse, in denen die Mitarbeitenden tätig sind. Und dieser Punkt wird in meinen Augen sträflich vernachlässigt.
Das heißt, wenn du von so einem Problem hörst oder wenn du sowas beobachtest, was du tust, ist, du verurteilst nicht sofort, der Mitarbeiter macht nicht, was er tun sollte, sondern du schaust hinter die Kulissen, schaust hinter den Vorhang und schaust, welche Verhältnisse, welche Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass der Mitarbeiter es für nötig befindet, einen anderen Weg einzuschlagen. Und das, was du vorhin gesagt hast, was ist der Sinn im Unsinn? Weil es gibt ja einen Grund, weshalb der Mitarbeiter eben was anderes tut als vereinbart. Und das hat in der Regel auch einen Sinn, weil der Mitarbeiter ja wahrscheinlich, ist jetzt meine Vermutung, auch dem Unternehmen nicht schaden will, sondern auch nur seinen Job gut machen möchte und quasi jetzt einen Umweg findet, um das zu erreichen. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
Gut, schön.
Ja, also das ist genau das Thema. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, nämlich an den Verhältnissen zu arbeiten und an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, wenn man in ein Veränderungsprojekt drin ist oder wenn man eine Sache optimieren möchte, die Produktivität steigern möchte, die Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich die Mitarbeitenden dann zum Teil frei, / freier bewegen können. Das ist die Aufgabe von Führungskräften. Ja. Es ist nicht die Aufgabe, die Menschen zu verbiegen, weil das ist teilweise, was ich so erlebe, schon würde ich als übergriffig bezeichnen. Leider ist dieser Gedankengang, an der Persönlichkeit zu arbeiten, leider sehr verbreitet. Also man muss nur überlegen, alle, oder nicht alle, aber der Großteil an Seminaren, die es so gibt, beziehen sich auf die Persönlichkeit. Also Führungsstil. Du musst an deinem Führungsstil arbeiten. Du musst kooperativ führen. Du musst empathisch zuhören, konfliktfreie Kommunikation, das sind alles Themen, ich will sie nicht wegreden, ich will nicht sagen, dass die unwichtig sind, in keinster Weise, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Das müssen Führungskräfte auch können und das ist auch sinnvoll, aber leider sind 90%, aus meiner Sicht mindestens 90% aller Maßnahmen, die in Unternehmen dann gestartet werden, beziehen sich nur in Anführungsstrichen auf solche Themen. Aber sich mal die Verhältnisse anzuschauen und die Rahmenbedingungen anzuschauen und mal diese wirklich zu verändern und mal etwas auszuprobieren, etwas mal anders zu machen, das findet wirklich in den seltensten Fällen statt. Die sagen zwar immer, ja, wir machen das, wir geben ja denen die Freiheit. Aber wenn man mal wirklich hinter die Kulissen schaut, dann ist das eigentlich nicht so, muss ich sagen, immer wieder feststellen.
Das, was du gerade geschildert hast, würde ich jetzt gerade mal kurz in das 4x4-Modell von Kraus und Partner einordnen, beziehungsweise in die vier Hebel, zu denen es nämlich auch schon mal eine Podcast-Folge gab in Bezug auf Lean Management. Weil ich finde, dass das eigentlich sehr, sehr gut nochmal widerspiegelt, wo dieser Ansatz, mit dem du arbeitest, dieser systemtheoretische Ansatz, wo der greift oder wo der einzuordnen ist. Es gibt ja diese vier Hebel, mit denen man sagt, das Verhalten von jemandem ändert sich nur, wenn man an allen dieser vier Hebel arbeitet oder wenn man die Voraussetzungen dafür schafft, dass es über diese vier Hebel funktioniert. Und das, die ersten drei nenne ich jetzt mal, das wären jetzt eher die du gerade beschrieben hast, was so der klassische Weg ist, wenn man merkt, okay, bei der Führungskraft funktioniert es nicht so ganz, dann schicke ich die auf ein Seminar. Und was da in der Regel an den Hebeln, an denen da gearbeitet wird, ist eher das Thema Einsicht und Motivation. Also die Führungskraft muss irgendwie verstehen, was ist mein Job, wie funktionieren meine Mitarbeiter in Anführungsstrichen. Und auch klar am Thema Motivation der Führungskraft wird ein bisschen geschraubt. Dann auch am Thema Fähigkeiten ist ja ganz klassisch. Und der dritte Hebel wäre jetzt Führung und Kultur. Also passt natürlich in dieses Thema rein. In welcher Kultur bin ich unterwegs? Welches Verhalten muss ich da als Führungskraft an den Tag legen, damit es funktioniert? Das wäre das, was so klassischerweise bisher immer mit solchen Führungskräfteseminaren abgedeckt war. Und der Ansatz, mit dem du arbeitest, ist eher der vierte Hebel, der nennt sich Prozesse und Strukturen, weil das ist eher das, dieses Thema, wie muss ich die Rahmenbedingungen oder die Verhältnisse anpassen, damit meine Mitarbeiter überhaupt die Möglichkeiten haben, den Job zu tun, den sie tun sollen oder auch die Ziele zu erreichen, die sie erreichen sollen.
Genau, und das, was sie gelernt haben, auch anwenden dürfen dann. Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, als ich noch in der Festanstellung war im großen Unternehmen. Da wurden mir alle Seminare, die ich besuchen wollte, wurden mir genehmigt. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Seminare damals besucht. Und irgendwann war ich ein bisschen frustriert, weil ich dann eigentlich nicht die Möglichkeit hatte, das wirklich mal auszuprobieren und zu machen. Weil ich immer wieder an Vorgaben gestoßen bin, die das gar nicht hergegeben haben. Und diesen wirklichen Freiheitsgrad, der wurde mir nicht oder den Mitarbeitenden nicht gegeben. Und das ist auch gar kein Vorwurf, jetzt mit meinen, also auch mit diesem, der Brille der Systemtheorie, gibt es auch dafür Erklärungsmuster, dass es gar nicht so einfach ist, weil die Organisation hat ein sogenanntes organisationales Gedächtnis und eine sogenannte Immunabwehr. Das heißt, wenn man jetzt versucht, wirklich mal die Rahmenbedingungen, die Verhältnisse zu ändern, um das Verhalten zu ändern, dann schlägt dieses Immunsystem Alarm und versucht es wieder in die alten, also das Verhalten in die alten Muster reinzubringen. Und das macht das Umfeld, das machen die Mitarbeitenden, die ringsrum sind. Also selbst wenn ich mit einem neuen Impuls in ein Unternehmen reinkomme, wenn ich als Mitarbeiter da bin, dann werden, wenn ich mich dann anders verhalte, werden mich die Mitarbeiter, die um mich rum sind, indirekt werden die es mich spüren lassen, dass man das hier so nicht macht. Und das ist die große Schwierigkeit bei solchen Veränderungsprojekten, die Verhältnisse wirklich zu ändern. Und dazu gibt es spannende Untersuchungen. Da ist immer so das Beispiel mit dem Affen. Im Affenkäfig wird da immer genannt. Also es sind 10 Affen im Affenkäfig und in der Mitte hängt ein Strauch Bananen. Der erste Affe möchte zu den Bananen gehen. Und dann werden alle Affen mit eiskaltem Wasser bespritzt, bevor der Affe wirklich eine Banane bekommen hat. Der Affe wird sich zurückziehen, alle Affen beruhigen sich und das Szenario geht von vorne los. Und das machen die so lange, bis keiner der Affen mehr an die Bananen geht. Und jetzt fängt man an, einzelne Affen auszutauschen. Also man nimmt den ersten Affen raus. Der Affe sieht die Bananen, will gerade zu den Bananen gehen und alle Affen, die noch da sind, halten ihn davon ab, an die Bananen zu gehen. Dann merkt der Affe, oh, das macht man hier nicht. Und dann fangen die an, jeden einzelnen Affen auszutauschen, immer Schritt für Schritt, bis kein Affe mehr in dem Käfig ist, der jemals erlebt hat, was passieren wird, wenn man an die Bananen geht. Aber siehe da, ist es kein Affe mehr an die Bananen gegangen, weil das macht man hier nicht. Und das ist das sogenannte organisationale Gedächtnis. Und das gilt es aufzubrechen.
Unglaublich interessante Geschichte mit den Affen. Aber ich finde, das beschreibt es auch wirklich extrem gut. Weil wie oft hört man auch, wenn man was hinterfragt in einem Unternehmen oder halt was vorschlägt, wie man das anders machen könnte, kommt ja ganz oft diese Aussage, ja, das ist historisch so gewachsen zum Beispiel. Das geht ja in diese Richtung organisationales Gedächtnis. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen vernünftigen, sinnvollen Grund, weshalb das so gemacht wird. Es ist einfach Tradition in Anführungsstrichen. Ja. Und das gilt es dann aufzubrechen, ja.
Genau, und das ist das Schlagwort. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage, wie kann man das überhaupt aufbrechen? Mhm. Und dann spricht man von sogenannten Schutzraumprojekten. Wenn wir das jetzt wieder auf das Affenbeispiel beziehen, kann man jetzt oder haben jetzt einen Glaszugang zu den Bananen gemacht und die Bananen quasi mit Glas eingefasst und durch diesen Glaszugang einen Affen durchgeschickt, der dann zu den Bananen geht und sich eine Banane nimmt. Alle Affen drehen durch, aber die haben keine Möglichkeit, den Affen irgendwie zu attackieren, weil er ja geschützt ist durch die Glaswand. Und siehe da, alle Affen sehen es auf einmal. Ach, man, da passiert ja gar nichts, wenn man sich eine Banane nimmt. Das ist dann der neue Zustand. Und das ist so ein sogenanntes Schutzraumprojekt oder ein Schutzraum. Der Affe wird geschützt durch die Glaswand und es ist extra eine Glaswand, damit die Beteiligten ringsrum auch sehen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist die Herausforderung. Und das gilt es jetzt natürlich dann auf Unternehmen, auf Veränderungsprojekte in Unternehmen zu übertragen.
Hochspannend. Klingt super gut.
Ja.
Jetzt haben wir ja vorhin das Beispiel besprochen, die Führungskraft erwartet irgendwas vom Mitarbeiter und das wird nicht so erledigt. Das gibt es andersrum natürlich genauso, dass ein Mitarbeiter sich denkt, zum Beispiel, meine Führungskraft trifft gar nicht die Entscheidungen, die sie treffen sollte oder weigert sich oder es verzögert sich immer, dass der Mitarbeiter den Gedanken hat, meine Führungskraft macht auch nicht das, was sie tun sollte. Hast du darauf noch eine Antwort oder kannst du das auch noch ein bisschen genauer erklären, wie sowas entsteht?
Da gibt es auch Erklärungsmuster aus der Soziologie oder aus der Systemtheorie. Man spricht dann in der Soziologie immer von sozialen Systemen. Und eine Organisation oder ein Unternehmen ist ein soziales System mit einem wirtschaftlichen Fokus. Und in diesem System gibt es noch weitere Subsysteme. Und in der Regel ist es so, je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Subsysteme sind dann auch aktiv. Und ein Subsystem im großen Unternehmen ist eigentlich immer Politik. Und jetzt muss man das ein bisschen zerteilen und ein bisschen tiefer einsteigen. Das System Wirtschaft hat das oberste Ziel, Geld zu verdienen. Ein Unternehmen, was kein Geld verdient, hat keine Existenzberechtigung. Und ein Unternehmen ist dafür da, Probleme von den Kunden oder vom Markt zu lösen und damit mehr Geld einzunehmen, als dass es ausgibt. Und das ist ein System. Das System Politik, was ein Subsystem in dem System Wirtschaft ist, da geht es darum, Macht und Machterhalt zu erlangen. Und wenn man nur diese beiden Systeme sich mal anschaut, dann sind die mitunter nicht, gehen die nicht in die gleiche Richtung. Weil wenn ich eine wirtschaftliche Entscheidung treffen soll als Führungskraft, die aber politisch für mich eventuell von Nachteil sein kann. Und Politik heißt in dem Sinne ja, ich möchte Macht, ich möchte mehr Macht, ich möchte meine Macht erhalten, ich möchte vielleicht aufsteigen in der Hierarchie. Dann stellt sich natürlich die Frage, welches System ist in diesem Falle, bei dieser Entscheidung, die getroffen wird, einfach größer. Und wenn das System Politik stärker ist, dann wird die Entscheidung in die Richtung tendieren, dass es dazu dient, dieser Person, die die Entscheidung getroffen hat, den Machterhalt zu garantieren, beziehungsweise einen Aufstieg in der Hierarchie zu garantieren. Und nicht unbedingt, dass es im Sinne, so sagt man es ja dann häufig, die Entscheidung war jetzt aber nicht im Sinne des Unternehmens, sondern im Sinne der Führungskraft. Aber das kann man auch wirklich durch solche sozialen Systeme erklären, dieses Verhalten. Und dann noch ein weiteres System, was in Familienunternehmen immer wieder zu beobachten ist, ist das Subsystem Familie. Und gerade wenn es so diese Generationsübergabe ist. Also das heißt, der Senior oder der Gründer, das ist ja ganz häufig, haben wir das ja in letzter Zeit, der Gründer, die Gründerin des Unternehmens scheidet aus dem Unternehmen aus altersbedingten Gründen. Und die nächste Generation rückt nach. Und da stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, ist die nachrückende Generation wirklich in der Lage, anders zu entscheiden und andere Wege zu gehen, wie der Seniorchef quasi vorgibt. Weil in dem System Familie geht es darum, dazuzugehören und geliebt zu werden. Und wenn wir das jetzt mal auf die Entscheidungsfindung projizieren, dann heißt es, der Juniorchef oder die Juniorchefin wird in der Regel nicht eine Entscheidung treffen, die entgegen der Entscheidung oder des Verhaltens, des Vorgehens von dem Senior oder Senioren ist. Die Möglichkeit besteht, das will ich nicht ausschreiben, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es eben nicht so ist. Und deswegen kommt es in solchen Konstellationen häufig dazu, dass die Mitarbeitenden das Gefühl haben, dass der neue Chef oder die neue Chefin gar nicht, entweder nicht kompetent ist oder nicht entscheidungsfreudig ist, weil häufig in solchen Fällen, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, die Entscheidung, ich sag's uns mal ein bisschen symbolisch, zu Hause nochmal abgeholt wird, ob das so in Ordnung ist und dann eventuell sogar umgeschmissen wird, weil die Person halt nicht aus der Familie ausgeschlossen werden möchte. Und das System Familie ist stärker wie das System Wirtschaft. Und dadurch gibt es auch immer wieder Konflikte in Unternehmen. Das ist wirklich teilweise tragisch, was dann abgeht in Unternehmen, dass dann wirklich, dass man sagt ja immer, Die zweite Generation, die lebt, sage ich mal, von der ersten Generation, und die dritte Generation bringt das Unternehmen dann in die Insolvenz. Und das kann man halt wirklich mit dieser Systemtheorie einfach erklären, warum das so ist. Und das Gute daran ist, wenn man diese Verhaltensmuster und Entscheidungsmuster durchleuchtet und erklären kann, dann kann man sie auf einmal auch thematisieren. Und dann hat man auf einmal ein Vokabular dafür. Und dann fällt es leichter, dafür Lösungen zu finden oder einfach ein Verständnis dafür aufzubauen. Und dann wundert man sich nicht, weil einige Phänomene kann man einfach auch nicht ändern. Die sind so, wie sie sind, die muss man einfach mal hinnehmen. Aber wenn man weiß, was man hinnehmen muss, dann ist es für alle Beteiligten einfacher.
Das kann ich auch bestätigen, dass das funktioniert, weil du mir auch schon ein paar Sachen aufskizziert hast oder auch eben Beobachtungen in dem Zusammenhang oder unter der Brille der Systemtheorie erklärt hast und das auf einen Schlag wirklich so einleuchtend sein kann, dass man das Gefühl hat, mir fallen gerade die Schuppen von den Augen, obwohl das quasi jetzt nur in einem Modell erklärt hast, dass es einfach so auf den Punkt bringt, dass man auf einmal wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich es durchdrungen, jetzt habe ich es verstanden, und dann ist man auch handlungsfähig, um eben diesen Durchbruch zu schaffen, um die Veränderung zu schaffen.
Ja, genau. Und das ist häufig, also gerade in Holdings ist es ja häufig so, die Tochterunternehmen, wenn dann der Geschäftsführer des Tochterunternehmens, der muss sich der Holding gegenüber ein Stück weit verkaufen, der muss ein gutes Bild darstellen. Und das ist ein Großteil Politik, die er machen muss, damit auch das Tochterunternehmen weiterhin Bestand haben kann. Also das ist nicht, diese Politik ist nicht immer nur auf die Person bezogen, sondern natürlich auch, hey, wir als Tochterunternehmen haben auch eine Daseinsberechtigung. Und da müssen manchmal Entscheidungen getroffen werden oder Wege gegangen werden, die nicht wirklich aus wirtschaftlicher Blickrichtung der richtige ist, aber aus politischer Blickrichtung das Richtige ist, damit die Holding überhaupt dran festhält weiterhin. Und damit muss man sich einfach auch abfinden. Und wie gesagt, wenn man das besprechbar machen kann und thematisieren kann, dann ist es auf einmal viel, viel einfacher, damit umzugehen. Leider ist dieses Wissen noch nicht so weit verbreitet, muss ich immer wieder feststellen. Aber gut für mich. somit kann man schon sagen, dass man damit einigen helfen kann. Und so ging es dir ja auch, hast du, wie du es gerade gesagt hast. Dann wird es auf einmal erklärbar.
Ja, genau. Da gibt es so ein paar Erleuchtungserlebnisse.
Aha-Effekte.
Aha-Effekte, genau. Ja. Dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Worüber wir jetzt hier geredet haben, ist dieser systemtheoretische Ansatz. Und dabei geht es darum, wenn man merkt, dass im Unternehmen irgendwas komisch läuft, dass nicht das getan wird, wie es eigentlich vereinbart ist, dass man dann eben nicht die Mitarbeiter beschimpft, Vorwürfe macht, was auch immer, sondern hinter die Kulissen schaut und schaut, welche Verhältnisse haben zu diesem Verhalten geführt und daran dann arbeiten, also an den Verhältnissen arbeiten und nicht versuchen, irgendwie am Thema Werte, am Thema kulturelle Zusammenarbeit zu arbeiten, sondern wirklich an den Rahmenbedingungen, an den Verhältnissen.
Ja, genau.
Berücksichtigen muss man dabei aber das organisationale Gedächtnis, weil das natürlich dazu führt, dass auch jetzt aus der Tradition, aus den Jahren heraus Dinge entstanden sind, die vielleicht heute auch nicht mehr ganz nachvollziehbar sind. Also dass man das auch schafft, das dann auch aufzubrechen. Und man muss auch berücksichtigen, dass es eben diese Subsysteme gibt, ob das jetzt in einem Familienunternehmen ist, wo die Familie eine gewisse Macht noch hat bei der Entscheidungsfindung, oder ob das in größeren Unternehmen wie Konzernen ist, wo es dann halt die Unternehmenspolitik ist, die Entscheidungen beeinflusst. So oder so gibt es Kräfte, die da wirken, die dazu führen können, dass Entscheidungen nicht ganz frei getroffen werden oder nicht immer im Sinne des Unternehmens, weil diese anderen Kräfte eben stärker sind als der wirtschaftliche Erfolg?
Nein, also das ist so ein bisschen diese Einstandsthese, die du ja auch gesagt hast. Es ist so ein bisschen dieses Motto, der Sinn im Unsinn.
Yeah.
Das macht Sinn, so zu entscheiden, obwohl es wirtschaftlich vielleicht nicht so sinnvoll ist oder vielleicht sogar unsinnig ist. Mhm. Das kann man eher damit beschreiben, würde ich sagen.
Ja, gut. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest oder kannst, was sie vielleicht jetzt direkt umsetzen, ändern oder anwenden könnten?
Ja, also da würde ich jetzt eine Stufe tiefer einsteigen, damit es auch wirklich ein bisschen handelbar wird. Und zwar, ich finde es immer gut, wenn man sich mal Gedanken drüber macht, was hindert eigentlich uns daran an der Wertschöpfung? Oder was hindert die Mitarbeiter an der Wertschöpfung, wirklich dann dran zu bleiben? Wie viel Beschäftigung ist eigentlich so immer im Spiel? Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Was ja immer wieder ein Thema ist, sind so typisch die Budgetrunden. Da werden viele Budgetrunden gemacht, teilweise über Wochen und Monate. Und da wird um jeden Euro wird verhandelt quasi, welcher Bereich, welche Abteilung bekommt wie viel Budget fürs nächste Jahr. Da wird wahnsinnig viel Zeit für aufgebracht. Und dann, wenn es dann zu der Investition kommt, müssen die Führungskräfte nochmal ein Okay einholen und dann wird es wieder gekippt im Laufe des Jahres. Und das ist auch völlig unsinnig eigentlich. Und man sagt immer, wenn man diesen Weg mal gehen will, probiert doch mal aus, nicht noch mehr zu machen und noch mehr Managementpraktiken zu leben, sondern mal die andere Richtung zu gehen. Lass doch mal was weg. Und mein Tipp wäre für die Zuhörenden, sich einfach mal zu überlegen, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir mal die Budgetrunden weglassen würden? Und wir probieren das mal für ein halbes Jahr aus. Oder wir probieren das mal in einem Bereich aus. Wir müssen ja nicht gleich die ganze Organisation umwälzen, weil dann haben wir gleich wieder das Immunsystem, was zuschlägt. Aber nehmt euch mal einen Bereich raus und beobachtet mal, was dann passiert. Und das ist immer phänomenal. In der Regel wird weniger Geld ausgegeben wie vorher, weil mit diesen ganzen Budgets heißt es ja immer wieder, mindestens, also spätestens zum Ende des Jahres, oh, ich habe noch Geld, ich muss das Geld noch ausgeben. Und da werden dann Investitionen getätigt, die wirklich manchmal fragwürdig sind. Und das wäre mal so ein Einstieg in dieses Thema.
Sehr interessanter Vorschlag, der gleich zu einem Paradigmenwechsel führen wird, wenn man sich diesem Thema annimmt.
Andere Verhältnisse schaffen. Das ist absolut. Ein anderes Verhältnis auf einmal.
Absolut. Ja. Total interessant. Und du hast es auch gerade nochmal angesprochen, dieses Thema Schutzraumprojekt könnte man auch da quasi mit andenken oder dieses Vorgehen machen, dass man das nicht gleich für das ganze Unternehmen ausprobiert, aber mal in einem Bereich und dann eben die Schlüsse draus zieht und das vielleicht ausweitet, dass man nicht gleich alles in Frage stellt und auf links dreht. Und genau, das würde ja auch zum systemtheoretischen Ansatz passen.
Genau.
Wunderbar. Ich danke dir vielmals. Sehr interessantes Thema und freue mich auf eine nächste Folge.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das angenehme Gespräch, Katharina.
Danke.
Das war die Episode zum Thema Ändere die Rahmenbedingungen und nicht die Mitarbeitenden mit Michael Habeckhorst und Katharina Geistmann. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintrum. Wenn euch diese Episode oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.